Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bonhoff.
Willkommen hier im Podcast Runde 5. Schön, dass ihr wieder am Start seid und Lust habt, uns zuzuhören. Ja, ich denke, es gibt einiges zu bequatschen. Es war ein aufregendes Wochenende. Wie aufregend war es für dich, Carsten?
Sehr, sehr nervenaufreibend, sehr schnell vorbei, muss man auch dazu sagen. Ja, das war richtig Speedy Gonzales, die UFC am Wochenende. Aber es war ein nervenaufreibendes Main Event, muss ich sagen. Ja. Achterbahn der Gefühle. Aber ganz kurz, falls ihr es noch nicht getan habt, wir würden uns sehr freuen, falls ihr eine Bewertung da lässt bei diesem Podcast und ein Follow. Es kann sein, dass der Podcast bei dem einen oder anderen ein bisschen später kommt, weil wir den Host gewechselt haben vom Podcast. Ich hoste jetzt direkt über Spotify, weil die alte Option einfach, ja, es hat jetzt, also ich glaube, ich habe der Runde 5 Podcast hat jetzt insgesamt knapp 500 Euro gekostet. Spotify bietet es gratis an, deshalb war das ein logischer Schritt. Also die Leute, die auf Spotify den Podcast hören oder auf Apple, die haben keine Probleme. Aber die 1%, die auf Deezer oder Amazon hören, kann sein, dass die das vielleicht ein paar Stunden später hören. Nicht wundern. Ja, eine Bewertung und ein Follow bei diesem Podcast würde uns sehr freuen, würde uns sehr weiterhelfen. Eine ehrliche Bewertung, ja, Spotify, wenn ihr sagt 5 Sterne, dann würden wir uns freuen. Also 5 Sterne für Runde 5. Wenn ihr sagt 1 Stern, dann ist es auch okay. Leute, Matze, wie sieht's aus? Wie war denn dein Wochenende? Warst du bestimmt wieder irgendwo auf dem Seminar, ne?
Nein, ich war diesmal nicht auf dem Seminar. Ich war ja unterwegs im Ausland, hatte ein paar private Sachen zu erledigen in der Türkei. Meine Frau ist ja Türkin und deswegen, jetzt halte ich fest, konnte ich den Event nicht live sehen.
Wow, hast du es geschafft, dich nicht spoilern zu lassen?
Ich habe alles ausgeschaltet, ich habe mich abgeschottet, ich habe mit keinem kommuniziert, der annähernd danach aussah, als würde er Kampfsport konsumieren. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, bin dann hier nach Hause gekommen, der Event war schon vorbei und dann habe ich mich ganz entspannt mit einer Tasse Kaffee vor den Fernseher gesetzt und habe den Event genossen. Und ich habe ihn sehr genossen, ich finde es waren Mega-Fights, also die haben mich echt begeistert.
Ja, 5 Fights, 5 Finishes, schon und wieder, ja, also UFC 294.
Im Übrigen, falls ich dich jetzt gerade mal unterbrechen darf, ist ja schon zu spät, habe ich ja schon gemacht. Wovon ich auch ganz begeistert war, war dein Interview mit Gilbert Burns.
Danke, fandest du es cool?
Ja, ich fand's mega. Und ich kann nur wieder, und das habe ich dir ja schon oft gesagt, ich bin Burns-Fan, ich bin Oliveira-Fan. Ich kann es nur immer wieder sagen, die kommen einfach mega sympathisch rüber, die brasilianischen Fighter, oder?
Ich weiß auch nicht, was ich mit den Brasilianern habe.
Junior Dos Santos habe ich ja auch schon getroffen, mit ihm am Frühstückstisch gesessen. Ein mega sympathischer Typ. Also wenn mir einer gesagt hätte, das ist die Killermaschine im Schwergewicht, der dreimal mit Cain Velasquez gekämpft hat, hätte ich mich kaputt gelacht. Also ja, oftmals, oder auch Gilbert Burns, oder? Würde doch keiner denken, dass das so eine Kampfmaschine ist. Das ist doch einer, der im Supermarkt an der Kasse steht und du drängelst dich vor.
Mhm.
Und dann wachst du im Krankenhaus wieder auf.
Ja.
Und denkst dir, warum sind meine Arme gebrochen? Ja, weil er vorher erst einen Armstreckhebel gemacht hat und Kimura und dich dann erst K.O. geschlagen hat und das so schnell ging, dass du es erst im Krankenhaus gemerkt hast. Also Respekt.
Burns, ich war auch überrascht, dass das so unkompliziert geklappt hat mit ihm. Ich musste zwar ein bisschen dranbleiben, ja, dass das Interview klappt, aber der hat zugesagt, der hat die Uhrzeit eingehalten und ich muss zugeben, das war ja eine Woche vorher ausgemacht. Und er hat gesagt, hey, ich glaube, am Sonntag hieß es, machen wir den übernächsten Montag quasi. Also nicht morgen, sondern den Montag danach. Habe ich ihm gesagt, okay, ich schicke dir eine Stunde vorher den Link. Und dann hatten wir eine Woche lang nicht miteinander geschrieben. Und ich habe ihm eine halbe Stunde vor dem Termin diesen Link geschickt. Und dann war die Uhrzeit gekommen. Ich habe gesehen, er hat die Nachricht nicht gelesen und kein gar nichts. Und ich wusste, okay, da kannst du knicken. Der kommt heute nicht mehr. Und dann schreibt er mir, hey, in 20 Minuten bin ich da. Und dann hat es tatsächlich geklappt mit dem Interview. Er hat sich die Zeit genommen. Sehr netter Typ, sehr bodenständig und ich weiß auch nicht, warum das mit den Brasilianern so einfach ist, aber ich nimm's an, ich genieße das, ich find's krass. Also, es ist halt wirklich Burns. Ich meine, Matze, wir haben hier vor 2 Jahren drüber gequatscht, dass wir denken, der gewinnt gegen Usman, weißt du? Und jetzt sitzt er da im Interview und quatscht mit mir über darüber, wie man seinen Namen ausspricht. Ja. Total cool.
Ja, mega. Wie gesagt, absolut toll und bestätigt mir auch, dass ich zu Recht Fan zum Beispiel von diesem Kämpfer gewesen bin oder immer noch Fan bin, also auch schon früher gewesen bin, wo ich den jetzt nicht so intensiv kannte wie über die ganzen sozialen Medien. Freut mich einfach, dass die dann auch wirklich so sind, wie ich sie mir vorstelle, wie ich denke. Und gerade jetzt die Brasilianer haben es bestätigt. Gut, ich bin ein bisschen vorgeprägt. Ich war natürlich sehr oft in Brasilien, habe da einige Zeit verbracht, habe da die Kämpfer auch getroffen, konnte schon mit denen sprechen. Das prägt natürlich, man baut da eine andere Bindung auf. Du hast es auch schon oft erzählt, das ist einfach dann nochmal was anderes. Man schaltet dann den Fernseher ein und sitzt ganz anders davor, als wenn man jetzt keinen Bezug zu dieser Person hat. Und ich bin mir sicher, beim nächsten Burns-Kampf wirst du auch etwas aufgeregter sein als sonst.
Ja, logisch. Ne? Weil ich denke mir halt auch, okay, das ist im Endeffekt einer der besten Kampfsportler der gesamten Welt, bis jeder UFC-Fighter, und der nimmt sich da die Zeit, mit mir zu quatschen, obwohl er nichts hat, was er irgendwie vermarkten will im deutschen Markt, ja, ja. Auch nicht sein Fight oder sowas, der sitzt hier off-camp quasi da und quatscht mit mir, irgend so einem Typen aus Deutschland.
Ja.
Das ist verrückt, das ist cool, Mann, ich habe das nicht erwartet, das allererste Interview auf meinem Kanal war vor, ich glaube, 6 Jahren mit Nick Hein. Und danach kam eins mit Abus. Das ist jetzt auch über 5 Jahre her, mein allererstes Interview mit Abus. Aber ich habe jetzt dieses Jahr angefangen, UFC-Fighter zu fragen. Und da hatten wir halt wirklich Pereira, Oliveira, was mich immer noch schockiert, Gilbert Burns. Geil, Mann. Ja. Matze.
Ja, kommen wir zurück zum Highlight-Event am Wochenende. Spektakuläre Fights, oder? Kann man nicht anders sagen.
Fangen wir, ich würde sagen, die Fights.
In vielerlei Hinsicht haben wir im letzten Video in unserer Prognose echt recht gehabt. Außer bei einem Kämpfer müssen wir uns entschuldigen, aber das machen wir dann gleich.
Aber warte, eigentlich müssen wir uns bei 2 Kämpfern entschuldigen, ja?
Mit 2 Kämpfern?
Ja, ja. Also in dem Moment einer Kämpferin, ja?
Und bei einem
Kämpfer vor allem.
Ja.
Also, ja, wie wir hier Tom Aspinall abgestunken haben im Podcast und gesagt haben,
Der
russische Dampflok wird ihn überwalzen.
Ja, ja. Da lagen wir ja wieder komplett falsch. Also, ich kann es verstehen, wenn die ersten jetzt schon unseren Podcast deabonniert haben, so frei nach dem Motto, die beiden haben keine Ahnung, was soll ich mir den Scheiß noch anhören. Aber kommen wir gleich zu. Fangen wir in der ordentlichen Reihenfolge an. Arbeiten uns von hinten nach vorne, damit die Podcast-Hörer noch ein bisschen dranbleiben hier.
Diego Lopez, geiler Typ, oder?
Ja, Hammer. Brutal, oder? Eine Maschine. Unglaublich, wie intensiv der nachsetzt. Der macht einfach Spaß. Der macht einfach richtig Spaß, der Junge. Klar, erinnert ein bisschen an Manta Manta. Den Film kennst du jetzt nicht, aber war mal so ein.
Ist das mit Bully Herbig?
Nein, es war mit Til Schweiger. Der erste Film mit Til Schweiger, wo er so berühmt geworden ist, wo sie alle noch die Fukuhila hatten. Vorne kurz, hinten lang. Lopez trägt ja auch sein Haar so wunderschön. Ja, aber brutaler Fighter. Richtig geil abgeliefert. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Kampf von dem, oder?
Kann man auch nicht anders sagen. Also kam damals auf Short Notice in die UFC, hat verloren, aber sauknapp gegen einen ungeschlagenen Mousaev Loev. Danach First Round Submission Win, jetzt First Round Knockout Win.
Der
kann ein richtiges Problem werden im Featherweight. Also der knallt schon ordentlich rein. Er ist auch der BJJ-Coach von Alexa Grasso. Ich erwähne das so gerne, so oft, aber ihr seht ihn immer, wenn Alexa Grasso ihre Fights hat, ihr seht ihn immer mit in der Ecke und mit Jubeln auch. Das heißt, der hat richtig was drauf. Ne? der steckt vielleicht sogar hinter dem Erfolg, dass Alexa Grasso da einmal Valentina auschoken konnte. Geiler Typ. Und was auch geil ist, Matze, ich glaube, wir haben ein neues absolutes Top-Talent aus Europa.
Ja, das hatten wir aber im letzten Podcast vorausgesagt.
Naja, wir haben Benoit Saint-Denis schon seine Lorbeeren, die er sich verdient hat, schon gegeben. Und die hat er jetzt auch gut ernten können. Fieser Headkick. Also hat mich wirklich ein bisschen schockiert, hat mir ein bisschen leid getan für Matt Frivola. Aber ein ganz fieses Ding. So ein schöner Knockout. Es ist schwer zu beschreiben. Aber als der Knockout da passiert ist, da hattest du das Gefühl gehabt, der ist so ein bisschen in Zeitlupe passiert, weil das Bein, das ist so lang geschwungen, weißt du, was ich meine?
Ja.
Hat den da wirklich mit seinen Zehenspitzen ausgenockt und du hast das Bein hochfliegen sehen und du denkst dir so, oh nein, oh nein, oh nein, und dann ist es wirklich passiert, dann kam es wirklich zum Knockout.
Ja.
Geiles Talent, ist jetzt 9 in der Top 15, hat sich jetzt einen Top-10-Gegner verdient, 27 Jahre, Ex-Soldat, boah, Ausnahme, also wirklich, das ist eines dieser europäischen Ausnahmetalente, glaube ich, die wir hier sehen. Wieder aus Frankreich, die Franzosen, die haben es einfach, ich weiß nicht, was die haben, aber mit Cyril Ngannou, jetzt Benoit Saint-Denis, die haben da irgendwas passiert da in Frankreich.
Irgendwas haben die in ihrem Futter. Ich weiß auch nicht, wir sollten vielleicht auch mal mehr Baguette essen.
Der ist auch aus Paris. Also irgendwas haben die da in Paris.
Muss an den französischen Blätterteighörnchen liegen. Also öfter mal ein Croissant zum Frühstück. Ich bin begeistert von dem Typen. Vor allem Matt Frivola hat gut angefangen. Das ist einer, der nach vorne marschiert, der Druck macht. Und ich dachte, das wird jetzt nochmal eine andere Hausnummer. Aber dann das Ding so rumzureißen und so einen spektakulären Knockout zu machen gegen so einen starken Gegner, das ist schon echt eine Hausnummer. Also da, auch ein Kandidat, wo man unbedingt sein Auge drauf haben muss, wo man keinen Kampf in der Zukunft verpassen darf. Denn ich weiß, es ist noch etwas verfrüht, aber das, was man bisher gesehen hat, da ist der für mich echt auf Championship-Kurs. Man muss mal gucken jetzt, wenn er in die Top 10 eindringt, wie er sich da bewerten kann, bewerkstelligen kann. Aber da muss man dranbleiben an dem Typen. Also da bin ich echt gespannt wie ein Flitzebogen, wie weit der in der Division noch kommen kann. Also wirklich krasser Typ. Und du hast es angesprochen, das Alter, 27. Wahnsinn, also im besten Kampfsportalter. Und ja, in den nächsten 3-4 Jahren werden wir sehen, inwieweit er sich berühmt machen kann in der UFC. Aber ich glaube, gerade jetzt nach dem Wochenende haben den noch mehr Menschen auf dem Schirm als wir beide jetzt.
Das ist ganz wichtig, Leute, jetzt euer Ticket ziehen für, ich habe schon immer gewusst, Benoit Saint-Denis wird mal eine große Nummer. Jetzt 16.11.23, könnt ihr noch sagen. Wenn er irgendwann in der Top 5 ist, dann ist ja nichts mehr Besonderes. Er ist jetzt noch nicht in der Top 10. Jetzt kann man doch wirklich sagen, ich habe hier, Jungs, ich habe hier ein Talent. Ich sag's euch, in 5 Jahren kämpft er um den Titel. Und das ist wirklich eines dieser Fighter, das ist jetzt noch zu früh, aber wenn der so weitermacht, der hat ja nur sein UFC-Debüt verloren. Aber guck doch mal, wie oft der auch gekämpft hat. Der hat zweimal. Der hat hier so ein paar abgesagte Fights. Hat mich ein bisschen geärgert damals, als er gegen Niklas Stolze gekämpft hat. Der hat halt so stark gewrestelt. Also ich meine, das Problem war, der war so gut. Und ich dachte mir halt wahrscheinlich, okay, Mensch, das wird wahrscheinlich Niklas sein letzter UFC-Fight gewesen sein. Aber der hat's wirklich drauf, Mann. Der kann wresteln, der kann dich ausnocken, der Typ ist wirklich gut. Jetzt geht's halt darum zu sehen, wie kommt er gegen die Top 10 an. Der hat mit Ismael Bonfim, mit Thiago Moises und Matt Frivola schon so das Beste außerhalb der Top 15 besiegt, muss man wirklich sagen.
Ja.
Und jetzt einfach mal gucken, wie schnell man ihm da einen Sprung geben möchte. Ich habe echt Bock auf den.
Ja, Top 10 oder dann ganz vorne die Top 6 ist immer noch mal eine andere Hausnummer. Da haben sich auch im ersten Anlauf andere Athleten schon die Zähne ausgebissen. Muss man jetzt einfach mal abwarten, aber ey, da müsste ich schon echt mich extrem irren, wenn der da nicht zumindest richtig gute Chancen hat. Also sind wir mal gespannt. Auf alle Fälle macht es Freude, dem seine Karriere weiterhin jetzt zu verfolgen.
Übrigens, Matthias, du hast gerade gesagt, oh Mann, jetzt hast du es schon verraten, als ich gesagt habe, eine Kämpferin, bei der wir uns entschuldigen müssen. Du hast doch die Story gepostet auf Insta. Da ist wohl eine Entschuldigung fällig in Runde 5.
Richtig. Ja, eigentlich habe ich mich da schon geoutet, aber ja. Die Podcast-Zuhörer, ich glaube, die wenigsten folgen mir auf Instagram, oder?
Klar, ey, Matze, weißt du, wir haben mittlerweile echt ein paar tausend Zuhörer, weißt du das?
Echt?
Ja, ja. Nee, weiß also, ich nicht. Wir sind schon abseits der dreistelligen Zahlen.
Also manchmal, wenn ich so hier mit dir spreche, denke ich immer so, dass uns nur so 3-4 Leute zuhören.
Nein, wir haben über 400 Bewertungen bei Spotify.
Ja. Oh, nice.
Bald vielleicht noch mehr, wenn ihr auf Bewerten drückt. Nee, haben wir mal Spaß beiseite. Ich finde das wirklich beeindruckend, wie viele den Podcast hören. Wir machen das auch seit 4 Jahren, jede Woche und wir machen das auch super gerne. Das machen wir auch ohne Mist. Es gibt keinen besseren, also in meinen Augen, keinen geileren MMA-Podcast, beziehungsweise sogar Sport-Podcast als Runde 5, weil das hier authentisch ist. 2 Leute mit sehr viel Ahnung, Matze, vor allem diese praktische Kampfsport-Erfahrung, die mir größtenteils fehlt. Ich habe halt dieses Ganze drumherum. Eine super geile Mische, muss ich nur nochmal sagen, Matze. Ich hoffe, es geht noch 20 Jahre so weiter. Ich musste letztens schmunzeln, weil jemand hat mich so gefragt, ja, was ist jetzt mit dem Runde 5-Podcast? Und ich dachte mir, hey, der geht so lang weiter, bis du dich anhörst wie der alte Opa, den du in der letzten Folge imitiert hast.
Nee, aber ja. Lass uns doch ruhig noch ein bisschen jetzt reden, genau. Solange es uns möglich ist.
Ja. Deshalb, Jessica Andrade ballert sich da den Frust von der Seele. Aber auch ordentlich. Also das war gewalttätig, muss man ihr schon lassen.
Ja, entschuldige meine Ausdrucksweise, aber leck mich am Arsch. Was war das für eine Energieleistung, weil die hat ja auch das ein oder andere Ding eingesteckt. Das muss man ja lassen. Also sie hat auch mal hier und da eine Rechte gefangen, ist dann aber weiter nach vorne marschiert, hat ihre Gegnerin zu Boden genockt, hat sie dann wieder hochgewunken in Bruce Lee-Style hier so, come on. Ne? Und boah, also, puh. Also da war die echt on fire. Ich war total überrascht. Ich hätte mit sowas nicht gerechnet. Hat brutal abgeliefert und eins muss man ihr lassen, also ich habe sie schon als Kämpferin sehr, sehr lange auf dem Schirm und ich habe mich auch immer gefreut, wenn sie auf irgendeiner Fightcard ist, weil abliefern tut sie, oder? Also langweilige Kämpfe habe ich von ihr noch nicht gesehen. Wenn sie kämpft, entweder liefert sie spektakulär ab, indem sie K.O. schlägt oder sie selbst geht K.O. Aber so langweilige Dinger gibt's bei ihr nicht. Also sie ist schon jemand, der sehr zuschauerfreundlich kämpft, möchte ich mal sagen.
Ja, aber so wirklich freuen konnte ich mich diesmal nicht. Sie hat ja, wir haben das ja vermutet, aber sie hat ja sogar zugegeben, dass sie einfach Rechnung zu zahlen hat und ihre Scheidung da von ihrer Frau so teuer wurde und Zitat, Bürokratie ist halt teuer. Und das, was wir befürchtet hatten, ist ja auch dann wirklich so gewesen. Sie kämpfte nicht so oft, weil sie irgendwie Bock hatte, sondern sie hat halt die Kohle gebraucht. Und das Schöne ist aber, dass sie jetzt gewonnen hat und das auch mit einer tollen Performance gegen eine tolle Gegnerin, gegen Mackenzie Dern, musst du ja auch erstmal gewinnen.
Das stimmt.
Und dann haut sie da wirklich in Videospielmanier mit fast jedem Punch Mackenzie Dern zu Boden, bis der Referee gesagt hat, ich habe jetzt genug gesehen. Matze. Damit haben wir uns gefreut über die 3 Fights, aber dann war es auch irgendwann soweit, dann hatten wir die Titelfights. Und, boah, ich habe mich selten so sehr getäuscht wie bei Aspinall gegen Pavlovic. Ja gut, dann hatten wir auch Strickland gegen Adesanya vor ein paar Wochen, da hat man sich auch sehr stark getäuscht, zumindest 90%. Ich musste schmunzeln zu Beginn des Kampfes, als sie sich da so in den Arm genommen haben. Scheinbar war es dazu da, um schon mal die Reichweite, um die Distanz zu messen, aber es sah trotzdem kurios aus, oder?
Ja, war auf alle Fälle so
amüsant.
Amüsant, ja, sehr freundschaftlich. Und ich dachte, gehen die jetzt raus, trinken einen Cappuccino zusammen oder kämpfen die noch? Dann bin ich kurz eingenickt, ist der Kampf dann rum. Ja, aber gut, warum nicht? Mal was anderes.
Boah, ich war ja so überrascht. Also Aspinall Ich weiß nicht, ob Aspinall so flink war oder Pavlovic so langsam. Klar hat man das ein bisschen erwartet, weil wir auch gesagt hatten, Aspinall ist eher der Schlagsige, Pavlovic ist halt dieser russische Panzer. Das haben wir aber auch anhand der Bewegung gesehen. Und Aspinall hat Pavlovic nach nur 69 Sekunden ausgenockt.
Also ganz ehrlich, da hätte ich niemals mit gerechnet. Und für mich war es eine Riesenüberraschung. Also ich habe ja nicht mehr gesessen. Ich bin vom Sofa aufgesprungen und dachte, das gibt es doch nicht. Aber Espinel hat es auch echt gut gemacht. Er hat sich super bewegt. Er sah schnell aus. Er sah gut aus. Er hat echt überrascht. Also ich hätte es nicht erwartet. Ich hätte da, dass wenn er überhaupt gewinnt, eher über die Punkte oder über eine Submission, irgendwie sowas oder vielleicht ein Ground and Pound oder so, weil er am Boden halt ein sehr guter Fighter sein soll. Wir haben ja leider wieder nichts von ihm am Boden gesehen. Wir haben ihn vorher noch verglichen mit Frank Mir. Die sehen sich ja auch rein optisch sehr ähnlich. Dachten vielleicht so in Frank Mir-Manier am Boden dann. Aber im Stand, den so wegzunocken, diese russische K.O.-Maschine, nee, das habe ich so nicht erwartet. Aber wie gesagt, Espinel sah super aus. Ich habe den so schnell noch nicht gesehen. Also der hat echt sich weiterentwickelt, hat mit Speed gearbeitet. Und ich war mir anfangs ja auch unsicher, weil Pavlovic war ja schon als Backup-Fighter eingeplant. Ich wusste nicht, auf welchem Trainingslevel ist Espinel. Hab da also eigentlich mehr Vorteile bei Pavlovic gesehen, dachte Pavlovic wäre mehr on point, aber Pavlovic war eher etwas überrascht von der Schnelligkeit und Dynamik von Espinel und dann haben wir diesen spektakulären K.O. gesehen, also super, ich bin begeistert, hätte Espinel nicht so stark eingeschätzt, finde er hat eine super Comeback-Story hingelegt nach seiner schweren Verletzung in London, als wir vor Ort waren in der Halle, wo der Kampf ja sehr kurz war und er diese schwere Knieverletzung hatte. Das war sein zweiter Kampf jetzt nach der Knieverletzung. Und he is back, würde ich sagen. Er ist on point, ist jetzt der amtierende Champion.
Interim.
Ja, schon klar. Aber ich denke, er wird der... Obwohl, warten wir es erstmal ab. Warten wir es erstmal ab, was da noch kommt. Auf alle Fälle, er hat es verdient, dass er sich Champion nennt, auch wenn da Interim davor steht. Er hat sich's verdient, auf jeden Fall. Mit der Leistung muss man da Respekt zollen und ich glaube, das bekommt er auch in der Kampfsportwelt.
Ich schaue nämlich gerade was, und zwar Tom Aspinall war ja auch einer deiner absoluten Lieblingsfighter, denn er ist auch so ein super familiärer Mensch. Einer seiner Söhne hat auch Autismus, glaube ich, hat er darüber gesprochen und sagte noch, hat so eine Geschichte erzählt, er kam nach Hause oder hat mit seinem Sohn telefoniert, ich weiß nicht mehr, was es war, und sagte zu seinem Sohn, hey, dein Vater ist jetzt der beste Kämpfer der Welt, er ist jetzt der Champion, und sagt sein Sohn, hey, das ist cool, übrigens, ich habe gestern ein neues Buch geschenkt bekommen. So ganz so, ey, so unschuldig, wie Kinder halt sind, weißt du, ja, ist voll cool, ich habe gestern ein neues Buch bekommen, ist auch cool, oder? Ich muss dir mal diese Clips zuschicken, ich schicke dir sowas eigentlich immer ganz gern zu, genauso wie das Foto mit Nate Diaz, weil ich mir immer denke, du
ja,
findest toll. Sowas immer besonders schön, ne?
Ja, absolut, klar, man hat als Familienvater, als Familienmensch, so wie ich das bin, vielleicht auch nochmal einen anderen Blick da drauf. Mich nimmt halt sowas auch mit. Ich sehe sowas gerne. Diese emotionalen Bilder, als er aus dem Käfig rausgegangen ist, wie er das selber gar nicht realisieren konnte, wie er sich die Tränen aus dem Gesicht gewischt hat, wie Bisping auf ihn zugekommen ist, ihn umarmt hat, oder auch Joanna, Sedricek. Sedricek. Einfach toll. Also auch diese Gefühle zu sehen bei diesen gefährlichsten Männern der Welt, den besten Fightern der Welt, ist halt einfach schon eine coole Sache und dann begeistert mich das. Ich gönne denen das so von Herzen weil ich natürlich auch weiß, wie viel Arbeit und wie viel Angst dahinter steckt. Mit dem Vater dann im Käfig, alles wunderschön. Auf der anderen Seite, klar, auch Kämpfer wie Pavlovic, die tun mir da ein bisschen leid. Hat halt jetzt verloren, aber das ist ja nicht das Ende seiner Karriere. Der hat ja noch viele Möglichkeiten und viele Chancen, sich den Titel zurückzuholen. Und auch Espinel hat gesagt, wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis wir irgendwann nochmal aufeinandertreffen. Da muss man jetzt einfach mal schauen, wie sich die Schwergewichtsszene entwickelt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der nächste Kampf Pavlovic gegen Gahn ist.
Müsste es eigentlich sein.
Ja, und dann irgendwann vielleicht Titelfight Espinel gegen Gahn in Europa, in London, da brennt natürlich die Luft. Also, boah.
Lieber in Paris. Ich hab da... Also nochmal die britischen Fans hätte ich jetzt keine Lust. Aber ich würde gerne mal, also mein absoluter Traum ist ja, einmal bei einem Pay-Per-View, einmal bei einem Titelkampf dabei zu sein. Einmal von Bruce Buffer, Ann Still oder Ann Newhern.
Das wär's ja. Ich meine, stell dir vor, ne? Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, Espinel gegen Cyril Gahn in London, das... Überleg mal, was wir mittlerweile an Fightern haben in Europa mit einem Edwards, mit einem, eben hat man den Franzosen, Saint-Denis, da kommt ja einiges ran im Moment. Ne?
McGregor ist auch Europäer. Ja?
Absolut, ja. Also
der kämpft auch um den Titel irgendwann.
man könnte schon, wann hatten wir den letzten Pay-Per-View in England? War das mit Bisping? Gab es da mal?
Nein, letztes Jahr.
Ach, letztes Jahr mit Edwards, genau.
Ja,
ja. Ja, also ist es doch nicht so weit weg, ne? Durchaus realistisch.
Ja, und Dana meinte auch nach der letzten Fight Night in Paris, dass Frankreich sich auch ein Pay-Per-View verdient hat. So geil, wie die Franzosen sind vor Ort.
Glaube ich.
Aber ich muss zugeben, verstehe ich auch. Also, das wirklich, das Publikum, das ist wirklich so einzigartig dort. Einfach nur gute Laune. Und auch wenn ihr Fighter verliert oder was auch immer, die sind da nicht so eklig, sondern die feiern es einfach, dass die UFC in der Stadt ist.
Mhm.
Ja, aber Matze, hast du jetzt überhaupt noch Bock auf Jones gegen Stipe, jetzt wo Tom Aspinall Sergej Pavlovic so zerlegt hat?
Ja, hab ich schon.
Echt?
Ja, ich bin ja John Jones-Fan und das ist so ein Legendenfight mit Legendenstatus. Das interessiert mich schon, der Kampf. Also ich würde den schon gerne sehen, den Fight. Die Frage ist, wie es dann da weitergeht. Wenn Stipe oder Jones gewinnt.
Da treten beide zurück.
Das ist halt auch meine Vermutung.
Das ist der einzige Grund, warum wir jetzt überhaupt ein Interims-Champion haben. Das ist der einzige Grund. Weil man weiß, beide treten zurück und man möchte möglichst nahtlos einen Undisputed Champion haben. Weißt du, was ich meine? Nur, also das ist der einzige Grund. Man hat diesen Interims-Titelkampf nie gebucht, weil man sagte, der Sieger trifft dann auf John Jones.
Nee, sondern, das glaube ich auch nicht, dass es so geplant war. Ich denke schon, dass man an diesem Legenden-Fight festhält und wie du schon sagst, dass dann beide ihre Karriere beenden. Und dann ist der Drops gelutscht. Aber deswegen, ich freue mich trotzdem auf den Fight.
Ich persönlich glaube ja tatsächlich, Aspinall würde gegen Jones verlieren. Aber ich denke, Jones hat keinen Bock mehr auf so eine harte Vorbereitung, was ich schade finde. Man hat einen Interims-Champion, du hast einen Undisputed-Champion und dass der Undisputed-Champion als nächstes gegen wie alt ist Stipe? 42 mittlerweile?
Boah, über 40, ne?
Stipe ist 41. Also, dass Jones gegen einen 41-jährigen Stipe kämpfen wird, der das letzte Mal vor 3 Jahren im Käfig stand. Mann, also...
Ganz
das ist ja Quatsch. Also, jetzt rein sportlich gesehen, das ist ja Quatsch. Sind wir mal ehrlich. Das ist ja einfach nur so ein Legacy-Fight, so ein Geschichten-Fight, den könntest du doch auch ohne den Gürtel machen, oder?
Ja, aber das lässt man den beiden jetzt, glaube ich, nochmal zu Ehren kommen für das, was sie geleistet haben in der UFC.
Ja, ich glaube, ja.
Ist nochmal so ein Oldie, but Goldie, komm her, tut jetzt keinem weh, lass den nochmal um den Titel kämpfen. Ist natürlich auch medial besser zu verkaufen, als wenn du sagst, ja, ne, die kämpfen da jetzt mal so aus Lust. Ich finde es in Ordnung. Ich glaube, da muss man es jetzt auch nicht kaputt reden oder so. Beide haben ihre Karriere gehabt, haben es verdient, dass sie da nochmal im Rampenlicht stehen. Ich bin mir auch sicher, dass Aspinall der härtere Gegner gewesen wäre für John Jones.
Ja, klar. Hast du Stipe gesehen bei UFC 295? Da ist er so ein bisschen reingehumpelt. Also der sah einfach aus halt wie so ein alter Mann, weißt du, wie so ein Arbeiter, 45 Jahre, arbeitet irgendwo bei Benz am Band, weißt du, also so ist er halt gelaufen, einfach wie so ein 41-Jähriger wirklich, weißt du, und ich dachte mir dann, meine Güte, also wenn Jones gegen Stipe da gekämpft hätte an dem Abend, ich kann mich jetzt einfach nicht so wirklich darauf freuen, ist, also natürlich wird man's gucken und wird man's hypen und so, aber ich hätte einfach viel lieber Jones gegen Aspinall, aber ich kann es auch verstehen, dass man diesen Fight nicht möchte oder dass Jones diesen Fight nicht möchte. Jones hat keine Angst vor Aspinall. Jones hat schon Gegner besiegt, die waren noch gefährlicher, die waren noch furchteinflößender, noch besser vielleicht vom Skillset. Damals halt im Light Heavyweight. Jones hat keine Angst, der hat einfach keinen Bock mehr so. Das, weißt du, der will mit einem relativ sicheren Sieg zurücktreten.
Ich denke auch. Und natürlich schielt der auch so ein bisschen aufs Geld. Und dann kämpfe ich doch lieber einen Stipe für viel Geld als einen Aspinall für vielleicht weniger Geld. Ich weiß nicht, was da für Summen geboten werden. Aber ich denke, so ein Legendenfight spielt halt nochmal in Anführungsstrichen, bitte jetzt nicht falsch verstehen, etwas leichter, etwas mehr Geld in die Kasse. Während so ein junger, hungriger Aspinall in meinen Augen einfach schwieriger abzuwehren ist.
Ja, und Jones hat diesen Sieg nicht nötig für seine Karriere, für seine Legacy. Ob er gegen Stipe oder Tom Aspinall gewinnt, macht keinen Unterschied. Schlussendlich. Weißt du, also warum dieses... Es wäre, also Jones gegen Aspinall wäre High Risk, Low Reward.
Genau, weil, so mache ich das, ja.
Ob Jones gewinnt, er ist doch sowieso der GOAT. Ob er jetzt gegen Aspinall oder Stipe gewinnt, er ist der GOAT. Ja. Für viele. Ja, für manche nicht, weil sie sagen Doping und so, und ist auch okay. Aber in 10 Jahren wird keiner sagen, Jones ist nicht der GOAT, weil er gegen Stipe statt Aspinall gekämpft hat. Da wird sich kein Mensch mehr dran erinnern.
Absolut, ja.
Deshalb. Matze, das Main Event hatten wir noch.
Aber apropos Dopingfall, hast du gar nicht drüber berichtet auf deinem YouTube-Kanal? Ist nicht ein Champion bei Bellator positiv getestet worden?
Naja.
Nurmagomedov.
Ja, das, so einfach ist dann doch nicht. Das ist eine 6-Monats-Sperre. Also das ist normalerweise, wirst du bei einem Dopingfall für 2 Jahre gesperrt. 6 Monate ist das, was auch ein OSP hatte. Oder es war im Endeffekt von einem Medikament. Er wurde medikamentös behandelt. Scheinbar war da so eine kleine Substanz davon auf einer verbotenen Liste und er konnte, das war glaube ich nicht die USADA testet nicht bei Bellator, das war glaube ich nochmal diese Überorganisation, die war da, und er konnte da scheinbar plausibel erklären, warum und das bei ihm aufgetaucht ist. Er wurde rausgenommen aus seinem Bellator Lightweight Grand Prix. Ich weiß nicht, ob er Champion bleibt oder nicht. Hat Bellator noch nicht bekannt gegeben.
Ja.
Doping per se war es nicht, sonst wäre er 2 Jahre ungefähr gesperrt worden. So wie TJ damals. Ne?
Ja, man hat halt wieder unterschiedliche Begründungen gefunden. Er konnte halt jetzt einen Nachweis liefern, dass das wohl eine ärztliche Medikation war. Naja, ich sag mal nichts zu dem Thema.
Ja, Moment, Mats. Warum denn? Aber wir sagen doch auch bei Anderson Silva, da finden wir es aber auch okay. Wir sagen ja auch nicht über Anderson Silva, dass der Anderson Silva war auch gesperrt für 6 Monate.
Ja klar, war der auch gedopt.
Meinst du?
Ach klar.
Nein.
Ach, mach dir doch nicht die Taschen voll. Die sind, natürlich sind ja alle gedopt gewesen. Natürlich haben die genauso wie jetzt der von Bellator auch gedopt hat.
Anderson Silva wurde aber während der USADA, nicht vorher positiv getestet, ne?
Ja, welche Organisation da jetzt irgendjemanden positiv getestet hat, spielt ja keine Rolle. Ich weiß auch nicht mehr, welche Organisation mich damals positiv getestet hat. Ich glaube, es war die WADA. Aber, naja, ob es ein Silber war oder sonst wer, es werden halt immer wieder Medikamente genutzt und es werden natürlich auch immer wieder Ausreden gefunden und Verschleierungen erfunden, um dann nachher zu sagen, ja, das war ja so und so und so und so und so und so. Und natürlich hat Bellator auch nicht die Zielsetzung, den 2 Jahre zu sperren, um Gottes Willen. Die nehmen das natürlich mit Kusshand, dann, wenn es nur 6 Monate sind oder es irgendeine Möglichkeit gibt, so eine Sperre zu verkürzen. Ja.
Glaube ich gar nicht so sehr, weil ich musste lachen. Da hat jemand gesagt, ja, glaubst du, also mich hat ja jemand gefragt, glaubst du, in 6 Monaten wird er dann direkt wieder kämpfen? Ja, die Realität ist aber, wir wissen gar nicht, ob es in 6 Monaten Bellator doch gibt. Also Bellator selbst als Veranstalter ist auch scheinbar, also es ist eine ganz komische Situation bei Bellator. PFL hat sie gekauft, will sie kaufen. PFL will aber diese Brand Bellator noch beibehalten. Und also die PFL will Bellator-Veranstaltungen durchführen. Ganz komische Situation. Ich bin ehrlich, Matze, ich persönlich glaube, dass wenn jemand quasi eine Ausrede hat, in Anführungszeichen, dann wird da auch was dran sein. Ich glaube nicht, dass sich eine Doping-Organisation so einfach verarschen lässt.
Nein, die wissen es vielleicht besser, aber irgendwann fehlen denen halt auch die Argumentationen, weil so toll arbeiten die ja auch nicht. Wenn du siehst, wie viele Dopingtests weltweit gemacht werden, wie viel Geld da reingepulvert wird und wie wenig Athleten dann am Ende eigentlich gefunden werden, dann ist es teilweise lachhaft und man könnte sich überlegen, warum macht man es dann überhaupt, wenn der Erfolg so gering ist, aber so viel Geld dafür investiert wird. Ja, man will halt einen sauberen Sport, aber am Ende des Tages gelingt es einem ja doch nicht zu 100%. Und natürlich finden Athleten, Sportler, Anwälte immer wieder Möglichkeiten, so ein bisschen drumherum zu kommen, irgendwelche Medikamente zu vertuschen oder irgendwelche Geschichten zu erfinden, dass es in einem Supplement drin ist, in einem verunreinigten Supplement oder wie bei Canelo Alvarez war es dann das Hühnchen, was Spiropent gefressen hatte und ach ja.
Die Dickpilz ja. Bei Jones, die Dickpilz.
Soll halt jeder glauben.
Jones sein Stärkungsmedikament für untenrum von der Tankstelle.
Wir befinden uns in einem Business und in einer Welt, wo halt ja so ein bisschen Schummeln und Betrügen einfach dazugehört. Das ist halt einfach nicht wegzudenken in solchen Sportarten.
Ja, angeblich auch getestet und gesperrt worden war ja Jiří Procházka. Da hat man ja, ach so, nee, du hast mir auch bei WhatsApp ich hab ja diese Gerüchte gelesen, ne? Und dann schreibst du mir, du sag mal, hast du eine Narbe bei Jiří gesehen? Und ich dachte mir, oh nein, Matze ist jetzt auch Verschwörungstheoretiker geworden.
Nein, Carsten, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich bin einfach jemand, der auch Sachen hinterfragt. Genauso wie ich sie bei John Jones hinterfragt habe. Wenn da auf einmal von Piktogramm oder wie sich die Scheiße nennt, gesprochen wird, entweder ist jemand positiv, dann ist er gedopt, oder jemand ist nicht positiv. Aber ich habe noch nie gehört, ja, der hat so ein bisschen Stoff drin, dass es ja eigentlich kein Doping mehr ist. Ja, dann halt doch gleich die Fresse und erzähl nicht, er wäre gedopt. Dann wird es nachher wieder so gedreht, ja, es war jetzt so eine kleine Menge. Dann hätte ich gleich mein Maul gehalten. Oder bei einem Israel Adesanya, der offensichtlich eine Gynäkomastie hat. Bitch-Tits hat.
Ja. Bitch-Tits.
Ja, ist halt so, ne? Dann bei einem Jiří, der in einem Jahr wie viel Mal getestet wurde? 60 Mal? 40 Mal?
Ich guck mal.
Ich hab das mal nachgeschlagen. Ich meine, es wären 60 Mal gewesen in einem Jahr.
Vielleicht war der einfach. Ich glaube, bei Jiří ist das größere Problem einfach, dass das ein bisschen komischer Kauz ist. Und dass der sich da öfters mal im Wald versteckt und so weiter, der lebt ja scheinbar auch im Wald.
Ja, aber dann einen so oft zu testen, das wäre ja mehr als einmal pro Woche. Also so ein Schwachsinn. Also fehlen mir die Worte, ehrlich.
Also, pass auf. Jiří Pratzka wurde 2022 war das insgesamt. Also das ist jetzt ein bisschen komplizierter. USADA war 28 Mal bei ihm, hat davon aber 64 Tests.
Das ist eine Lachnummer. Das ist eine Lachnummer. Also 64 Tests zu machen, also das soll mir mal einer mit normalem Menschenverstand erklären. Das raff ich nicht. Und ich kenne einige Doping-Sünder und ich habe mir selber schon genug in den Wanz geballert. Aber 64 Mal mich zu testen, ich bitte dich bei aller Liebe, also da hätte ich schon mit dem Sport aufgehört. Das würde ich gerne mitmachen, dass ich 64 Mal getestet werde.
Ja, das übrigens, Jiří Pratzka wurde in einem Jahr fast genauso viel getestet wie McGregor in seiner gesamten Karriere. Muss man auch erstmal schaffen, so oft getestet zu werden, weißt du?
Und dann, natürlich, Carsten, ich bin noch nicht blöd. Ich weiß ja, dass auch in der Achsel ein Schnitt gemacht wird, um zu operieren. Aber ich habe vorher mit einem Freund von mir gesprochen, der ist Sportarzt und den habe ich gefragt, hier, wie sieht denn das aus? Und dann sagt er, es können nicht alle Operationen über die Achsel gemacht werden. Sagte, die schweren Verletzungen musst du von oben oder von der Seite in die Schulter reingehen.
Ja. War das der Doktor von der letzten Episode, wo wir es über Jones seine Verletzung hatten?
Nein, das war ein anderer Arzt.
Also okay.
Und jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, was erzählt der Botthoff uns wieder?
Jo? Hi. Ja, durch die Achselhöhle kannst du eigentlich nur quasi Brustmuskelgeschichten und sowas operieren. Schultergelenk selber, das sind ja dann meistens Risse in der Rotatorenmanschette oder Bizepssehne oder. Da kommst du von unten ja nicht dran. Du musst ja dann quasi durch den Oberarmkopf durchoperieren. Das funktioniert natürlich nicht. Da wird immer im Regelfall arthroskopisch operiert. Das heißt, das sind dann kleine stichartige Einstiche so an der Seite der Schulter, vorne und hinten, damit der überall drankommt an die ganze Geschichte. Ja, ich hoffe, es geht dann nicht um dich und einen deiner Lieben, sondern also nur in Anführungsstrichen um einen Klienten, aber wenn du Fragen hast.
Das nun mal so auszugsweise mit den Nachrichten, die wir uns hin und her gesendet haben. Und erst dann habe ich dich natürlich gefragt, ob du da Informationen hast, weil ich habe auch in den sozialen Medien habe ich nichts groß von Reha gesehen und ich weiß bis heute nicht, was Jiří für eine Verletzung hatte. Gut möglich, dass der eine Schulterverletzung hatte, ja, aber war die jetzt wirklich so extrem schlimm oder was auch immer? Das ist einfach der Punkt, wo ich mich gefragt hatte, weil ich natürlich wissen wollte, wie fit ist der jetzt wieder, wenn er in den Kampf geht? Wie stark kann er seine Schulter belasten? Kann der wieder hart zuschlagen? Wie instabil ist die Schulter? Das sind die Dinge, die ich mich ja als Sportler frage, weil ich kenne doch so viele bei mir im Bekanntenkreis, die eine Schulter-OP hatten, Kampfsportler, Bodybuilder. Ich habe ja jeden Tag damit zu tun. Und gerade beim letzten Kickbox-Training, ein Kumpel von mir, ein Schüler von mir, ah, Matze, meine Schulter, das ist immer noch nicht besser. Der ist vor einem Jahr an der Schulter operiert worden, kann den Arm immer noch nicht richtig hochheben. Und es war eine relativ normale Schulterverletzung. Und dann sage ich zu dem auch, hier da und da ein bisschen aufpassen, die und die Übungen machen im Training. Also das sind die Dinge, die ich natürlich als Sportler im Kopf habe. Wenn ich mir dann überlege, jetzt geht der wieder in Fight nach so einer langen Verletzung. Wie fit ist der und wie schwer war wirklich die Verletzung? Das sind halt so die Dinge. Und was hängt da alles dran? Also Jiří ist schon auf alle Fälle ein interessanter Typ, der einen natürlich zum Nachdenken bringt, keine Frage.
Was ich sagen kann, was ich weiß, war jemand, der UFC extrem nahe steht. Ich kann dir danach auch sagen, wer. Hm. Dann wirst du es mir glauben.
Ja, okay.
Hat mir gesagt, von den UFC-Ärzten heißt es, im UFC-Team selbst die haben noch nie sowas Schlimmes gesehen, wie Jiri seine Schulter.
Ja, die Aussage kenne ich ja auch, ja. Der, oder Dana White gesagt, ne?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist jemand, der hat konkret mit der UFC gesprochen, face to face. Und gut, es gibt auch Fotos, nachdem Jiri da operiert worden ist, wie er da versorgt wird aus dem Krankenhaus. Also ich glaube,
ja, da habe ich auch Fotos gesehen. Also ich zweifle auch nicht an, dass der eine Schulter-OP hatte, um Gottes Willen. Ja, das
also wenn dann, wenn dann haben sie es gut versteckt. Vor allem, weißt du, was ich mich auch frage, warum sollte man für Jiri Prochazka jetzt hier so ein riesen Trara machen von der UFC? Der Typ hatte 3 UFC-Fights. Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich.
Ist ja nicht so, als ob das McGregor ist. Bei dem versucht man es ja wenigstens so ein bisschen zu verstecken, dass er medikamentös behandelt worden ist. Aber für Jiri Prochazka wird es ja jetzt nicht irgendwie ihn quasi in so eine Maske geben, damit er da diese Wundversorgung nachstellen kann.
Ich denke schon, dass der definitiv eine Schulterverletzung hatte. Von der Schwere her, wie gesagt, kann ich nicht beurteilen, weil wir keine Informationen haben, was jetzt konkret kaputt war. Aber es sind halt schon einfach Dinge, die auffallen, die bei anderen Kämpfern nicht so waren. Diese extrem hohe Menge an Dopingtests, also wobei, wenn der nicht sauber ist nach 64 Tests, dann weiß ich es natürlich nicht. Und was halt auch interessant war zumindest, dass er direkt seinen Gürtel zurückgegeben hat.
Aber das kaufe ich ihm schon ab, dass der einfach so drauf ist.
Ja, natürlich. Ich kaufe ja alles ab. Ich stelle ja nichts in Frage. Bin einfach nur interessiert. Das ist eigentlich alles. Ich bin einfach nur interessiert. Weil mich halt so Dinge interessieren. Was hat er für eine Schulterverletzung gehabt?
Wissen ja leider nicht.
Ja.
Jiri hat sogar mal erzählt, die USADA kam sogar mal auf ein Konzert, wo er war, um ihm auf Doping.
Die haben nicht alle Latten am Zaun, ehrlich.
die haben ihn einfach auf ein Konzert besucht. Das ist witzig. Wir haben nämlich hier im Podcast drüber Spaß gemacht, dass die USADA auf seiner Yacht, dass die USADA McGregor auf seiner Yacht besuchen kommt, ne? Das ist tatsächlich passiert.
Ja, was, Carsten, nochmal. Ich bin auf einem Ärztekongress gewesen. Da war ein Referat, also ein Vortrag über Doping, über USADA und hin und her. Da haben die da mal offengelegt, was da an Geld reingesteckt wird. Also da ist mir ein Ei aus der Hose gefallen. Ich habe die Zahlen jetzt leider nicht mehr im Kopf. Ich könnte da noch drankommen, weil ich den Arzt kenne, der diesen Vortrag gehalten hat. Da schlackerst du mit den Ohren, was da für ein Aufwand betrieben wird, wo ich dann im ersten Moment dachte, vielleicht sollten wir mal so viel Geld in die Hand nehmen, um unsere Kinder vor irgendwelchen Pädophilen oder Kinderpornografie zu schützen. Da wird nicht annähernd so viel Aufwand betrieben, wie ein Jiri aus irgendeinem Konzert rauszuholen oder einen Connor auf seiner Yacht zu besuchen. Also Wahnsinn, Wahnsinn, also was dahinter steckt.
Also hier steht, ich google gerade mal, das stimmt tatsächlich so nicht. Cyberkriminalität kann man jetzt, das ist schwierig alles unter ein Dach zu kriegen, aber das kostet im Jahr, also es kostete von 2017 bis 2021 umgerechnet 1 Trillion, das ist glaube ich 1 Billion Dollar. Und die WADA kostet im Jahr 228 Millionen. Ich bin tatsächlich kein Fan von dieser Argumentation, nicht falsch verstehen, Matze, aber das kannst du ja egal bei was sagen. Kannst du ja immer sagen, ja, da wird so viel Geld ausgegeben
vorgestern Abend habe ich Fernsehen geschaut, da wurde gesagt, ein Kriminalbeamter ist mit 40 Fällen von Kindsmisshandlung beschäftigt. Das heißt, der muss an 40 Fällen gleichzeitig arbeiten. Da habe ich mir gedacht, leck mich am Arsch, wie soll der das bewältigen? Also, es kann nicht sein, dass wir da so schlecht aufgestellt sind. Das sind halt die Dinge, die dann einem durch den Kopf gehen.
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass man einfach sehr ineffizient arbeitet. Ich glaube, es gibt bestimmt Möglichkeiten, aber darum soll es ja nicht gehen. Ich glaube einfach, es gibt Möglichkeiten, da kann man effizienter arbeiten. Aber du kennst die deutsche Bürokratie, warst du schon mal beim Bürgeramt. da arbeiten sie genauso ineffizient, weißt du? Egal bei was, das ist halt Deutschland. Die Leute werden da teilweise fürs Nichtstun bezahlt, aber das soll jetzt nicht das Thema sein.
Nein, wir weichen auch zu weit ab.
Natürlich sind so Anti-Doping-Kontrollen ein Riesen-Business. Und ja, also natürlich hat man dann einfach wahrscheinlich das Geld, weil die UFC zahlte das dann natürlich auch an die USADA und deshalb war die USADA auch so sehr verbittert, weil dann kannst du halt keinen Ausflug mehr an die Côte d'Azur machen unter dem Punkt Betriebskosten, bis eine Woche auf Korsika, um McGregor zu testen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Das ist es halt. Da musste mit 10 Mann vielleicht von den USA nach Korsika, natürlich in ein schönes Hotel, weil auf Korsika gibt es keine Scheißhotels, musste mit 10 Mann erstmal für 3-4 Tage da bleiben, um McGregor zu testen. Und wow, was meinst du, was das an Geld kostet? Ne? Das ist ja verrückt. Gut. Aber wo ich dir natürlich zustimme, man sollte mehr zum Schutz der Kinder tun. Da hast du vollkommen recht. Das ist schlimm. Schlimm, dass man da so ineffizient dagegen arbeitet, finde ich. Es passiert zu viel Negatives. Aber wir sind ja ein Sport-Podcast, Matze.
Deshalb. Genau, wir wollen nicht abweichen und ich will auch überhaupt nicht politisch werden, um Gottes Willen.
Jetzt müssen wir über. Wir haben noch gar nicht über einen Kampf gesprochen.
Ja, Jiří auf alle Fälle eine kuriose Persönlichkeit und ich bin ja ein Fan von ihm. Ich will ihm ja gar nichts Schlechtes, um Gottes Willen, nicht, dass es jetzt im Podcast so rüberkommt. Im Gegenteil, ich liebe diesen Typen, ich liebe so spezielle Typen und auch all das, was er verkörpert, finde ich halt richtig geil. Auch wie er sich im Anschluss an den Kampf dann verhalten hat. Also wirklich Samurai-Kodex, Kopf hochgehalten, ne? Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Also ein super Typ, ich liebe den. Um Gottes Willen, ich will dem nichts Schlechtes, bei weitem nicht. Und ich freue mich schon drauf, wenn er bald wieder kämpft, auf jeden Fall. Und ich finde auch, er hat super gekämpft. Bis zum Knockout.
Ja. Fandest du das Finish im ersten Moment, fandest du es früh?
Im ersten Moment, ja.
Ja.
Im ersten Moment fand ich es zu früh, hab mich sofort geärgert. Wieso lass doch laufen? Bin ich ganz ehrlich. Aber in dem Moment, wo der Kämpfer selbst, also jetzt in dem Fall Jiří Prochazka, sagt, ich war weg, das, und da auch nicht groß reklamiert, kann ich gut damit leben. Und natürlich, wir haben es ja schon 100.000 Mal besprochen in den 500.000 Folgen unseres Podcasts, im Käfig selber hat natürlich der Kampfrichter nochmal einen ganz anderen Blick auf den Fighter. Der ist viel näher dran. Du weißt ja selbst, wir haben gemeinsam schon oft am Käfig gesessen. Wenn du da direkt dran sitzt und der Kämpfer liegt vor dir und du guckst ihm in die Augen auf einen Meter Entfernung, dann sieht es halt nochmal ganz anders aus. Und dann brichst du wahrscheinlich eher ab, als wir Deppen, die mit der Tasse Kaffee und dem Eiweißriegel vom Fernseher sitzen.
Kannst du nicht anders sagen. Vor allem, du hast ja im Nachhinein auch gesehen, ich hab ja noch ein Video drüber gemacht, das war schon, ja, war schon legitim, das Stoppage.
Ja, absolut.
Alex Pereira ist jetzt zweifacher Global Champion, zweifacher UFC Champion, also zweifach im Sinne von in zwei Gewichtsklassen. Brutal, oder? Was der Typ erreicht hat.
Ja, absolut unglaublich. Mit der geringen Zahl an Kämpfen in der UFC, da zwei Titel sich zu holen, das ist schon echt spektakulär. Klar, böse Zungen werden jetzt sagen, der hat halt auch Glück gehabt. Ja, das Glück gehört halt auch ein bisschen dazu. Aber du stehst dann im Käfig und musst halt trotzdem erstmal die Leute schlagen, die er geschlagen hat. Ein Blachowicz, ein Adesanya, ein Jiří. Das musst du halt erstmal schaffen. Ja, er ist mit Glück dahin gekommen, das stimmt. Aber dieses Glück hat er sich ja auch erarbeitet.
Ja, Moment.
Über die Karriere, die er als Kickboxer hatte.
Aber was heißt denn mit Glück? Er hat doch alle besiegt.
Ja, er hat alle besiegt. Aber wenn du siehst, wie lange andere sich mit Kämpfen vorarbeiten müssen, hat er da schon sehr schnelle, weite Sprünge gemacht. Man ist ihm da schon ein bisschen entgegengekommen.
Ja.
Das muss man schon sagen. Aber das hat man ja gemacht. Nicht einfach weil das unverdient war, sondern weil er sich ja schon diese Leistungen im Kickboxen verdient hat.
Und zweimal halt gegen deren unbesiegbaren Adesanya gewonnen hat im Kickboxen.
Ja, genau, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Das heißt, er hat eine gewisse Voraussetzung, eine gewisse Basis gehabt, die ihm halt verholfen hat, da schnellere Sprünge nach vorne zu machen, als das vielleicht ein unbekannter Kämpfer hat, der jetzt in einer anderen Sportart nicht diese Erfolge hatte und nicht einen Adesanya besiegt hat oder irgendeinen anderen UFC-Champion. Das hat ihn natürlich extrem interessant gemacht und hat ihm da ein bisschen Rückenwind gegeben, nennen wir es mal so. Aber die Kämpfe, die er gewonnen hat, die hat er natürlich nicht mit Glück gewonnen. Also um Gottes Willen, versteht mich da nicht falsch. Die hat er natürlich wirklich sich hart erkämpfen müssen. Und deswegen ist er legitim Champion, kann man ihm da nichts absprechen. Also ich bin Fan von ihm, ich finde ihn super, ich finde die Karriere super, spektakulär, Hollywood-reif, ist immer der Vergleich, den wir wieder heranziehen. Super Typ, Wahnsinn und auch jetzt wieder abgeliefert. Er hat mit starken Low-Kicks angefangen, der tritt ja wie ein Pferd. Also das hat vom Zugucken schon wehgetan, wenn der Low-Kick da bei Jiří eingeschlagen ist. Jiří hat sich dann relativ schnell darauf eingestellt, hat ein paar gute Aktionen gehabt. Ich finde, war auch schnell auf den Beinen, war explosiv, hat auch gute Treffer gehabt bei Pereira. War ein spannender Kampf und der Knockout dann, ja, da musst du halt bei Pereira immer mit rechnen, dass so ein Ding kommt, oder?
Mhm.
In jeder Sekunde, in jeder Runde. Ich hatte just in dem Moment so das Gefühl, Prochazka hat so ein bisschen Aufwind, ne? Kommt so ein bisschen besser jetzt nach und nach in den Kampf, nachdem er die Low Kicks eingesteckt hat, hat ein bisschen flexibler gearbeitet, mal den Takedown angesetzt. Ich dachte, oh, guck mal hier, Jiří, wow, der gibt ganz schön Gas, das wird nicht einfach. Und bums, kommt der Konter, mit dem du immer rechnen musst, dieser linke Haken, da hat er einfach instinktiv das Feeling für, der hat anscheinend den Bums da drin und ja, die Fäuste aus Stein, wenn die am Kinn treffen, der Schlag sah gar nicht so hart aus, aber war anscheinend auch hier wieder genau auf dem Punkt. Ja, und dann, was dann passiert ist, haben ja alle gesehen, da kamen dann noch Ellenbogen dazu, dann war halt Ende.
Ich habe in der Wiederholung gesehen, es waren zwei Volltreffer. Zuerst hat die rechte richtig reingesammelt und dann die linke und dann ist er zu Boden.
Mhm.
Und die linke von Pereira, der braucht da nicht viel Anlauf, um da seine Gegner irgendwie auszunocken. Es war auch schon bei Glory so, wenn man sich diese Highlights anschaut, der macht das irgendwie mit so einem ganz kurzen Weg, kanalisiert er da einfach seine ganze Kraft in der Linken. Ich weiß auch nicht, wie er das schafft. Müsste man ihn mal nach seinen Chakra-Tipps fragen.
Wer hat mir denn erzählt, dass er mit Pereira trainiert hätte? Wer hat mir das denn erzählt jetzt im Kickbox-Training?
In Düsseldorf wahrscheinlich, ne?
Ja, ja. Wer hat mir das denn erzählt?
Pereira hat da mal ein Seminar gegeben sogar.
Ja, da irgendeiner bei mir. War das jetzt bei mir im Kickboxen oder hast du es mir erzählt?
Ich habe mit ihm nicht trainiert.
Wer hat mir das denn erzählt? Der meinte jedenfalls, also wenn du da Sparring machst mit ihm, ne? Der würde da mit 30-40% zuschlagen, also relativ locker. Man kann es natürlich nicht in Prozent genau messen, aber der macht da halt relativ locker mit dir und trotzdem hast du das Gefühl, da würden jedes Mal 100% bei dir einschlagen. Also er muss wirklich extrem dynamisch und hart zuschlagen. Da muss irgendwas dahinter sein. Und dann habe ich noch zu meinem Kampfsportler da, wer war das denn, noch gesagt, ja, das würde mich auch mal interessieren. Ich würde gern mal mit dem so eine Runde machen und mal so ein paar Kicks und mal ein paar Fauststöße austauschen, nur mal um das Gefühl dafür zu bekommen, was da für eine Dynamik, was da für eine Power dahinter steckt, ne?
Ja.
Wahnsinn. Wahnsinnstyp.
Ja. Das stimmt. Ja. Atze. Das war es mit UFC 295. Und jetzt würde ich sagen, quatschen wir ein bisschen über die kommenden Events. Und zwar haben wir zum einen Octagon jetzt am Wochenende und wir haben auch eine UFC Fight Night. Was sagst du zu UFC?
Ganz ehrlich, ich habe, was beide Events betrifft, mich im Vorfeld zu unserem Podcast überhaupt nicht gebildet. Ich weiß nicht mal, Main Event bei der Fight Night ist, glaube ich, Paul Craig gegen
Brandon Allen.
Brandon Allen. Und mehr habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, mehr braucht es auch nicht. Also Jordan Levitt kämpft gegen Chase Hooper, ist auch ein ganz solider Fight. Aber ich glaube, so was die deutschen Fans jetzt am Wochenende sich eher reinziehen werden, ist höchstwahrscheinlich tatsächlich hier, wie heißt's?
Okay.
Octagon. Ja, ist Octagon. Ich meine, guck mal, die sind in der Lanxess. Wahrscheinlich an die 20.000 Leute werden da sein. Ich weiß nicht, wie viel Platz die Lanxess hat. Geschweige denn vor allem, wie viele Tickets verkauft worden sind. Aber nichtsdestotrotz, jetzt bin ich total abgeschweift. Nichtsdestotrotz wird es das größere Event sein. Octagon ist halt in der Lanxess. UFC ist halt im Apex. Octagon ist in meinen Augen so das dickere Event. Hast ein paar große Namen drauf. Ekelin kämpft, Kerim Engizer kämpft, Niklas Stolze kämpft.
Ui,
Das
gut.
ist sein erster Fight, glaube ich, seitdem er raus ist aus der UFC. Das heißt, ein paar wirklich gute Fights. Octagon geht um 18 Uhr los, UFC um 23 Uhr. Da wird man wahrscheinlich so einen relativ nahtlosen Übergang schaffen. Kannst du quasi wahrscheinlich direkt von Octagon rüber zu UFC. Aber was willst du da jetzt auch großartig sagen? Paul Craig gegen Brandon Allen wird ein guter Fight, aber ich denke, dass Paul Craig einfach zu gut ist. Brandon Allen verliert immer, wenn er gegen Gegner kämpft, die auf dem Niveau sind von Paul Craig. Paul Craig verliert halt immer so gegen seine besten Gegner. Gewinnt zwei Fights, dann verliert er auf einmal gegen Johnny Walker. Auch ein bisschen schade.
Ja, Paul Craig haben wir auch schon live gesehen, ne?
Stimmt, in London, ne?
Ja, da war es ein bisschen langweilig. Also manchmal hat er auch mal so einen langweiligen Fight dazwischen, wo er dann ganz komisch versucht, auf Biegen und Brechen in die Submission reinzukommen, wie er das dann auch in London versucht hat. Aber ansonsten nicht, ich sehe ihn eigentlich auch gern. Ist ja ein Büffel von Kerl, also Muskelpaket, also unheimlich starker Typ, der mit dir am Boden natürlich alles machen kann, was er will. Ja, aber ich bin jetzt nicht mega gehypt auf diese Fight Night. Ich werde es natürlich gucken, klar, aber das ist so mit einer der uninteressantesten Fight Night-Veranstaltungen, an die ich mich erinnern kann.
Gut, Matze. Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Woche. Wie immer, vielen Dank für deine Zeit und das Schlusswort. Ich gehöre natürlich trotzdem dir.
Ja, wir haben ja schon wieder relativ lange gemacht, sind auch zwischendurch ein klein bisschen abgeschweift. Ich hoffe aber, wir haben euch gut unterhalten. Ihr habt das Zeitgefühl verloren und denkt euch, wie, schon rum? Das war's schon. Die hätten ruhig noch ein bisschen labern können. Wenn das so der Fall ist, dann haben wir alles richtig gemacht. In diesem Sinne, freut euch drauf auf den nächsten Podcast, den es bestimmt geben wird. Und da versuchen wir dann noch alles richtiger zu machen. Also bis dahin und nicht vergessen, abonnieren, kontaktieren, Sterne klicken, Briefe schreiben, was auch immer ihr wollt. Hauptsache, wir kommen dabei positiv weg. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.